Willkommen zum TV-Podcast und willkommen zu einer doppelten Premiere. Vergangene Woche haben wir in Partnerschaft mit Liga Nova erstmals den TV-Podcast live in Berlin aufgezeichnet. Und zum ersten Mal als Collab mit einem anderen Podcast, und zwar der Retail Reality Show. Gemeinsam mit Nicolas Kröger, einem der Hosts der Retail Reality Show und im Hauptjob Chief Digital Officer bei Manor, habe ich mit Philipp Engelmann gesprochen. Nach Stationen bei Mytheresa und der KDW-Gruppe ist Philipp Engelmann kürzlich als CEO der Schmuckplattform Glamour gestartet. Wie er mit der Plattform wachsen will, wie er sich im Wettbewerb mit Shein und Temu behaupten will und wie wichtig physischer Retail ist, das erzählt Philipp Engelmann jetzt hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Willkommen, Philipp Engelmann. Wie schön, dass du da bist. Für alle Insider, deswegen hört ihr ein bisschen Gelächter. Wir mussten gerade den Introsatz nochmal starten, weil wir das, was E-Commercer nicht kennen, wir hatten so einen unprecedented error. Das kommt bei uns nie vor, aber heute ist es gekommen. Aber jetzt klappt's. Also willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist.
Hi, freut mich.
Hallo, Philipp. Du bist CEO bei Glamour. Sag doch mal, was Glamour ist, in a nutshell.
In a nutshell, genau. Glamour ist ein Concept Store für Designerschmuck. Das heißt, wir kuratieren von spannenden neuen Designern weltweit Schmuck auf unserer Plattform. Das online, aber auch in unseren Retail Stores oder Shop-in-Shops. Cool. In Deutschland und in der Schweiz.
In der Schweiz?
In der Schweiz auch, ja.
Nicht bei uns, noch nicht wahrscheinlich.
Du kommst ja von Mytheresa und der KDW Group, wo du das Omnichannel-Business verantwortet hast. Was hat dich denn an Glamour gereizt?
Genau, Glamour kenne ich eben auch schon als Partner der KDW Group und damals war immer der Blick auf Glamour sehr positiv. Das war immer so ein bisschen gut besprochen im Sinne von, ja, die ist eine coole neue Brand, die irgendwie die Zielgruppe erreicht und irgendwie Sachen anders macht, auch im Handel, also im Retail jetzt. Und das fand ich damals schon irgendwie ganz spannend, die zu begleiten. Und darum freue ich mich heute dort gestalten zu dürfen.
Du sagst, die Zielgruppe erreichen. Wer ist denn deine Zielgruppe?
Kann man ein bisschen sehen, also sehr weiblich, ne? Wir sagen so zwischen 25 und 45 Jahre alt, kann man ungefähr festhalten. Wir sagen, es sind so Individualisten, also vor allem Frauen, die eben nach besonderem Schmuck suchen, den man nicht überall findet, der einem so ein bisschen auch mehr ausdrückt, wofür man steht und das eben mit einem sehr kuratierten Sortiment. Und das treffen wir, glaube ich, ganz gut.
Seht ihr da besondere Altersgruppenverteilung? Also klassisch im Warenhaus hat man interessanterweise so einen lustigen Mix, weil wir in der Beauty auch sehr jung verkaufen, aber in der Fashion dann klassisch etwas älter werden. Siehst du da auch so einen Sweet Spot im Alter bei euch?
Ich dachte ehrlicherweise so, dass online sind die Jungen, offline die Alten, ganz plump, ne? Aber ist nicht so. Nee, es ist relativ gleich, würde ich mal so behaupten. Das heißt, wir haben die gleiche Kundenstruktur online wie auch offline. Das sind von wirklich ganz jungen bis hin zu älteren Personen, auch Männer ehrlicherweise, die bei uns kaufen. Geschenke oder auch, wir haben jetzt so eine Unisex-Line, da trage ich übrigens auch jetzt neuerdings Schmuck, habe ich vorher auch nicht gemacht. Also schon ganz spannende Zielgruppe, ja.
Und wie positioniert ihr euch im Markt? Also wer sind deine Wettbewerber? Wer konkurriert mit euch?
Das habe ich mich auch gefragt am Anfang, weil so viel andere, die das Gleiche machen wie wir, gibt's eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, ich kenne iCrush, ich habe so zwei Teenager-Töchter, die pilgern da immer hin, aber die scheinen, sie sind ein bisschen preislich da drüber, scheint mir, oder? Oder ein Amor ist bekannt aus dem Warenhaus, Galeria, Flächen noch und nöcher.
Genau. Wo seid ihr? Also zwei Sachen. Also erstmal ist es so, dass wir ja keine Schmuckmarke in dem Sinne sind. Das heißt, so Amor, iCrush, wie sie alle heißen, gibt's ja tausend andere, sind ja Monobrands. Die verkaufen ihre Marke in ihrem eigenen Stores oder im Retail, Wholesale. Aber was wir ja machen, ist ja, wir kuratieren andere Brands bei uns auf der Plattform. Wir haben auch Eigenmarken, drei Stück. Die heißen Pompidou, Jules & Carrots und Oelulu. Aber wir haben keine eigene Schmuckmarke, die Glamour heißt. Ne? Mhm. Und natürlich unser Price Point ist ein bisschen höher, liegt so 130 Euro so ungefähr der AOV. Ein bisschen darüber, aber eben unter Luxus, also in diesem Mitpreissegment, wo man sich das noch leisten kann, sag ich mal, das zu kaufen.
Ihr habt ja eine coole Story. Wir haben in der Vorbereitung ein bisschen diskutiert und haben ein bisschen rumgesucht. Und weil das Thema ja quasi die chinesische Konkurrenz ist, habe ich mir mal die chinesische Konkurrenz vorgenommen und habe innerhalb von relativ wenigen Sekunden einen Sterling-Silber-Ring mit irgendeinem Opal gefunden für, ich glaube, 6,49 Franken. Und das Verrückte daran ist, wenn man selbst darauf schaut, mit der Brille eines klassischen Retailers, denkt man immer, keiner kauft sowas. Das sieht müllig aus, das ist schlecht dargestellt, aber ganz offensichtlich scheint da ja doch ein Geschäftsmodell dahinter zu stehen. Ist das etwas erstmal, was ihr überhaupt spürt? Und wenn ja oder wenn nein, was glaubst du, ist eure Stärke? Weil ihr habt ja einen super Success Case, ist total spannend. Was glaubst du, wie differenziert ihr euch gegen ein solches Angebot, was eher generisch ist?
Ja, ich glaube, erstmal ist es so, dass du dort alles findest. Also die Brille würdest du auch finden, die Jacke, ja gut, die vielleicht nicht jetzt, custom made für euch, aber du findest ja auf Shein oder auf Temu ja alles, was es irgendwo anders auch gibt, ne? Und hast du ja eben eigentlich schon, glaube ich, schon in der Intro gut erklärt, was die Differenzierung eigentlich sein muss, ne? Und die wir meines Erachtens auch, glaube ich, gut schaffen. Das heißt erstmal, nee, ich sehe noch keinen Impact und ich habe jetzt auch nicht so die große Angst vor, weil so ein Shein oder ein Temu steht ja genau für das, was wir nicht sind. Ne? Also die sind ja das komplette Gegenteil. So Massenware auf Preis, auf Qualität eher nicht so. Wir machen genau das Gegenteil. Wir kuratieren, wir legen großen Wert auf die Story dahinter, auf die Designer und auf die Experience, sowohl online wie auch offline. Und da mache ich mich jetzt aktuell weniger Sorgen. Was ich, glaube ich, eher Sorgen machen müsste, sind eben die Kollegen, die ihre Ware nur beim Preis verkaufen. Das sind, glaube ich, die heute schon Bauchschmerzen haben, behaupte ich mal.
Ja, mich würde noch interessieren, nach welchen Kriterien kuratiert ihr denn?
Genau, also unterschiedlich. Also es kann man nicht so sagen, das ist dieses eine Kriterium. Natürlich muss es so im Gesamtkontext zu uns passen. Das heißt, es sollte nicht schon überall sein. Wir kuratieren Designer, die eben jetzt noch nicht überall omnipräsent sind. Wir gucken eben, dass die schon eine gewisse Traction haben, aber auch in der Community, in der ganzen Industrie sehr positiv angenommen werden und auch vom Price Point so bei uns eben reinpassen. Und das Coole ist halt, wir können eben relativ schnell neue Marken testen. Wir haben auch einen Marktplatz bei uns, das heißt sozusagen, können sagen, du kannst bei uns als Designer die Glamblue-Plattform draufkommen, relativ einfach über Marktplatzmodell, dann können wir es testen. Für uns ohne Risiko, für die ohne Risiko. Wenn wir sagen, hey, das funktioniert super, dann können wir das wechseln ins Wholesale-Modell und dann eben auch ein bisschen mehr dort Gas geben. Und das ist für uns eigentlich ein sehr, sehr spannendes Szenario.
Ja, ich habe eine Frage zum Modell im Generellen. Ich bin kein Schmuckexperte. Ich komme eher aus der Fashion. Und
ich auch noch nicht.
In der Fashion hast du die großen, nennen wir es mal Sourcing-Konzerne, die Lionfunks, die Otto Internationals dieser Welt, wo am Ende eigentlich Eigenmarken entstehen auf Basis von vorher nicht Eigenmarke, sondern eher standardisiertem Portfolio. Ist das im Schmuck eigentlich auch der klassische Sourcing-Weg oder ist es da noch sehr üblich, dass entweder selbst produziert wird oder eben so kleinere Marken unterwegs sind?
Es gibt sicher die großen Anbieter, die Massen produzieren, aber das machen wir ja genau nicht, ne? Also wir arbeiten ja mit Designern zusammen, die eben auch sehr ausgewählte Produktionen dafür haben. Ja, und da gibt es natürlich immer gewisse Länder, gewisse Regionen, wo gewisse Sachen hergestellt werden. Ne? Italien ist zum Beispiel für Charms sind sie besten, habe ich mir sagen lassen. Das können Italiener einfach am besten, genau diese Charms zu produzieren. Andere, diese Perlen, sind in Thailand zum Beispiel, werden die am besten hergestellt. Ne? Ist halt so. Und darauf achten wir eben auch, dass wir eben dort produzieren lassen, unsere Eigenmarken oder mit den Zusammenarbeit mit den Partnern, die eben auch dort produzieren und die für uns eben auch entsprechend passen.
Klingt nach einem schrecklichen Leben, oder? Eine Woche Thailand, eine Woche Italien.
Ich war noch nicht da.
Dann wird's Zeit.
Ja.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Gucken wir zurück auf Deutschland bzw. auf die Dachregion. Da habt ihr insgesamt 15 Stores bzw. Shop-in-Shops im KDW, im Bräuninger. Wie wichtig sind für euch diese physischen Touchpoints?
Wir haben sogar inzwischen 18. Wir haben vor 2 Wochen ein Store gemacht in Zürich. Den zweiten eigenen Store, aber der erste ist schon ein bisschen älter. Also der erste neue, schöne Store haben wir jetzt für uns geöffnet. Natürlich war es super spannend, dass wir damals, vor meiner Zeit, ich bin ja übrigens erst seit 4 Wochen dabei, ne? Also noch relativ jung in dem Business, aber ich kenne eben Glambo schon länger. Genau, dass es natürlich super spannend ist, dort reinzukommen über die Warenhäuser und dann natürlich auch erstmal direkt eine gewisse Zielgruppe erreichen zu können, ne? Und auch die Warenhäuser, weißt du sicher am besten, freuen sich auch immer über neue spannende Marken, die irgendwie was Cooles reinbringen. Und das ist natürlich ein super Fit, ne? Auch für das Branding, dass du eine Marke aber schon gut aufbaust. Und es gibt hier unglaublich viel Trust. Wenn die Kunden wissen, du bist in Bräuninger, du bist in KDW oder Oberpollinger Alsterhaus gelistet oder in der Schweiz in Globus, nicht immer nur, dann ist es auf jeden Fall ein Trust-Faktor, den halt die Kunden schon wertschätzen, ne?
Das, was du sagst, ist aber ja ein bisschen auch fast schon das Kondensat, was wir eben besprochen haben, wo eure Stärken liegen, sind genau die Punkte, wo wir zumindest in der Wahrnehmung gerade denken, dass man als klassischer Händler oder klassische Marke noch punkten kann. Ihr habt eine super Story, ihr habt ein ganz klar kuratiertes Sortiment, was man nicht überall bekommt und wo es auch eine künstliche oder reale Verknappung gibt. Und ihr erzeugt Trust, ich mache Werbung fürs Warenhausmodell, über das quasi Weitervermitteln des Trusts eines etablierten Handelsmodells an die Marke. Das finde ich schon, ist eine coole Essenz für Erfolg.
Ja, also ich kann sagen, wir haben 75% unseres Sortiments ist exklusiv bei uns.
Mega.
Kriegst du sonst nirgendwo. Vielleicht auf Shein teilweise, aber natürlich nicht das echte.
Wie verteilen sich denn bei euch die Anteiligkeiten? Also zwischen Wholesale, Marktplatz, E-Com, wo wollt ihr hin?
Genau, also heute ist es so, der Großteil in Kanälen immer gedacht, kommt ehrlicherweise noch aus dem Retail. Da sind wir halt auch nicht groß geworden, aber haben wir angefangen mal ursprünglich und ist sozusagen unser Profitabilitätstreiber, der es eben ganz solide das Geschäft trägt. Und im E-Com halt sind wir gerade dran, das eben jetzt weiter wachsen zu lassen. Der Großteil ist neben den Eigenmarken, ist Wholesale, klar. Marktplatz ist noch ein kleiner Teil. Da testen wir aber eher und wechseln dann eben mit guten Marken auf das Wholesale-Modell.
Und wie verknüpft seid ihr da schon zwischen stationär und E-Com?
Es gibt noch Potenzial.
Das hast du schön gesagt.
Genau.
Du bist ja erst 4 Wochen da.
Ja, genau. Nee, aber das ist, wenn du so über Wachstumsfelder sprichst, glaube ich, das ist eben, hast du auch vorher angesprochen, ne? Das ist halt super wichtig, dass du die einzelnen Kanäle verknüpfst. Das klingt irgendwie immer total banal und total straightforward. Ist es dann meistens dann doch nicht immer so. Aber das sind Sachen, die die Kunden heute erwarten einfach, ne? Also ganz einfaches Beispiel. Du kannst ja nicht das ganze Sortiment in jedem der 18 Stores vorhalten. In der Tiefe. Kannst du gar nicht leisten. Das heißt, ganz einfach ist zu sagen, du machst eben dein Standardsortiment. Wenn du irgendwo merkst, okay, hier kommt ein Kunde rein und sagt, ich hätte das gern in anderen Größe, hast du aber nicht da, und sagst eher sorry, tschüss, wäre doof, ne? Kunde ist ja schon da. Dann kannst du logischerweise direkt aus dem Online-Store bestellen für den Kunden, weil da kannst du halt die Ware vorhalten und distribuieren entsprechend. Das sind natürlich jetzt nicht die Game-Changer, aber es sind so einzelne kleine Baustellen, die wir jetzt angehen, umzusetzen, um eben dieses Erlebnis, das du gesprochen hast vorhin, entsprechend auch umzusetzen.
Mega. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist gleich am Anfang, ist die, und das ist sicherlich natürlich auch ein Thema im Schmuckbereich, ihr habt sehr hochwertigen Content. Das heißt, im Großen und Ganzen, wenn man über die Seite geht, sieht man, die Fotografie ist sehr, sehr gut gemacht. Ah, wir sehen.
Oh, sorry. Falsch Richtung, sorry.
Oh, nee. Für unsere Zuhörer, geht einfach auf die Webseite, ihr seht die Bilder, die wir hier gerade im Hintergrund sehen. Aber die Bildwelten und den Content, den ihr erzeugt, der ist sehr hochwertig. Ist das deiner Meinung nach auch Teil des ganzen Games oder ist es dann doch hauptsächlich ein, sagen wir mal, genau der Sweet Spot und die Story, die dahinter steht? Wie wichtig ist das Thema Content und wie stellt ihr euch dafür auch auf nach vorne?
Also super wichtig, ne? Ist ja auch genau Teil, was du schon erzählt hast, eben Teil der Markenbildung, Teil der Experience. Das muss ja alles zusammenpassen. Und das heißt, Content ist ja sozusagen das digitale Schaufenster im Prinzip für unsere Kunden. Und da legen wir schon einen sehr großen Wert drauf, dass das alles entsprechend zu uns passt, zur Marke passt und auch wirklich die Wertigkeit und vor allem die Story dahinter, den einzelnen Designern entsprechend auch rüberbringt.
Was ich immer wieder faszinierend finde in diesen einzelnen Segmenten, ist, wie unterschiedlich die Dynamik doch am Ende funktioniert. Wie hoch ist eure Saisonalität? Wie lange bleibt so eine Marke drin? Wie viel Kollektionen macht so eine Marke im Jahr? Wir haben eben gehört, 7000 Produkte pro Tag, das schafft ihr wahrscheinlich nicht ganz.
Nein, ich kann.
Aber also wie viel Fluktuation oder wie viel Bewegung braucht ihr in den Kollektionen? Wie oft braucht ihr neue Marken? Kannst du darüber was erzählen?
Das Coole ist halt, wir sind nicht gebunden in diesen typischen Fashion-Kalender. Ne, irgendwie Spring, Summer, Fall, Winter, dann hast du irgendwie, gehst du rein, kaufst es, verkaufst es 3 Monate oder maximal im Fullprice, dann geht's in Sale. Ne? Das haben wir in der Form nicht. Das heißt, da sind wir losgelöst und wir bringen praktisch jede Woche, jeden Monat neue Designer, neue Produkte, neue Kollektionen auf die Plattform, dass der Kunde immer wieder zu uns kommt, auch immer wieder neue Sachen entdecken kann. Und das macht natürlich auch super spannend, dass du nie irgendwie ein Sortiment hast für einen Zeitraum, das gleiche ist, sondern eigentlich du kontinuierlich durchwechselst. Und logischerweise auch nochmal so ein bisschen abhängig von den einzelnen Stores, den einzelnen Ländern und sowas entsprechend angepasst.
Mega spannend.
Und wahrscheinlich sind die Retourenquoten auch ein bisschen erfreulicher als in der Fashion.
Ja, Gott sei Dank, ne? Also, nee, klar. Du hast ja nicht dieses, hast du auch, aber nicht so dieses krasse Thema mit irgendwie, passen die Sachen jetzt wirklich? Natürlich muss ein Ring auch passen. Also, ist ein bisschen trivialer als jetzt die neueste Kollektion des Designers AB, der auch zwischen den Kollektionen nochmal seine Größenlauf ändert und so Geschichten haben wir alle schon gesehen. Da sind wir jetzt so bei, ja, knapp 25% maximal an Retoure. Ist aber noch ein bisschen höher, als ich dachte, aber deutlich niedriger als so Durchschnitt irgendwie 50-60% Fashion.
Logisch, ich meine, ne? Das ist auch, du hast das Passformthema nur einmal, der Kunde muss einmal sauber messen und wenn dann die Ringfertigung nicht völlig schief ist, dann funktioniert es schon. Und wir haben auch gehört, interessanterweise, das fand ich ganz spannend, dass die Rohstoffpreise zwar schon eine Rolle spielen, das ist aber insgesamt, dadurch, dass ihr euch quasi so zwischen Massiv-Echtschmuck und Modeschmuck bewegt, eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle spielen für euch, oder?
Also ja, schon. Ich meine, ist ja klar, ne? Überall werden Rohstoffe teurer, Materialien werden teurer. Entsprechend müssen unsere Wholesale-Partner ihre Preise erhöhen, also Einkaufspreise erhöhen. Das ist ja ganz normal, aber wenn es nicht irgendwie jetzt so, dass der Preis sich verdreifacht in irgendeinem Bereich, das sehen wir aktuell nicht.
Judith, wir nähern uns unserer Timeline. Ich würde sagen, eine Frage pro Nase. Magst du anfangen?
Abschlussfrage.
Ja,
jetzt schon, noch 2 Minuten Zeit.
Ihr habt große Werbung gemacht für euren Adventskalender.
Ja.
Wie wichtig ist der als Marketing-Tool? Also rechnet der sich?
Das werden wir jetzt sehen, weil das haben wir zum ersten Mal gemacht.
Ach so, okay, ja. Ich dachte.
Nee, also es war zum ersten Mal jetzt dieses Jahr Adventskalender gemacht, um einfach zu sagen, hey, du kannst die Glambu-Welt dir auch für den Adventskalender einmal kaufen oder auch verschenken. Und das sind so Sachen schon, wo ich sagen muss, das ist schon ganz spannend, weil wenn man so andere Marken mal anguckt, ich glaube, hier sind Pure Lay zum Beispiel, die sind super erfolgreich in ihrem Kalender. Da gibt noch weitere andere große Marken, die einen Großteil ihres Umsatzes machen mit ihren Kalendern. Und wenn wir da hinkommen, super.
Ich bin gespannt, da kommst du nochmal vorbei.
Ja,
bringst du auch einen mit.
Genau.
Sag mal, ist das nicht mehr so viel? Das ist 24 Stück Schmuck?
Ja, darum haben wir auch nur 12.
Ah, okay, ich habe ihn mir nicht angeguckt.
Nee, ist ein Kalender mit 12 Türchen, weil, also, der Grund ist relativ einfach. 24 Türchen mit Schmuck ist nochmal ein ganz anderer Preispoint als mit 12. Wenn du im Durchschnitt 150€ ausgibst bei uns, dann bist du jetzt, hast du jetzt 400€ im Warenwert von 1000€. Das Doppelte auszugeben ist eine andere Hausnummer. Aber ich musste auch erst, ich habe auch so gesagt, hä, 12? Warum 12? Das ist noch 24 Tage. Aber macht so Sinn, ja.
Aber sorgt das nicht für Frust beim Kunden? Bei der Kundin. Sie sagt, hä, wo sind die anderen 12 Türchen?
Sie weiß es ja vorher, ne?
Ja.
Aber
den nimmst du nicht.
Das ist dein Geschenk.
Oder Tipp für die Männer, das ist der Geheimtipp, ist einfach 2 schenken.
Ah, okay.
Genau. Upselling.
So, 30 Sekunden. Meine Abschlussfrage. Du bist jetzt 4 Wochen da. Wenn du ein Jahr da bist, was wäre für dich ein Erfolg? Für dich persönlich? Was würdest du sagen, möchtest du erreichen in dem Jahr, was vor dir liegt?
Dass wir alle Sachen, über die wir heute sprechen, umgesetzt haben. Und die ganzen Sachen, die wir eben diskutiert haben mit der Markenwahrnehmung, Differenzierung, dass wir das nochmal auf ein neues Level gehoben haben, um sagen zu können in einem Jahr, genau, das ist der Grund, warum wir keine Angst haben müssen vor den Ski-Ins dieser Welt.
Mega. Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, bei Manor gelistet zu sein. Cool. Philipp.
Vielen Dank.
Danke euch.
Das war Philipp Engelmann, CEO von Glambu. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Nächsten Donnerstag setzen wir an dieser Stelle unsere Podcast-Collab mit der Retail-Reality-Show fort. Dann sprechen Retail-Reality-Show-Host Nino Bergfeld und ich mit Philipp Klaas, Chief Digital und Chief Marketing Officer der D2C Sportsbrand TVO. Also stay tuned. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.